Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der heilt, befreit, berührt. Und das bitte ich dich, dass jeder dir begegnet heute, wie das Bild von dir, dass du kommst, dass du mitten unter uns bist, dass du uns berührst, spürbar, erfahrbar. Dass wir heute rausgehen und anders rausgehen, weil wir dir, dem Lebendigen, begegnet sind. Amen. Ich mag heute über die Sprengkraft von Prophetie reden und beginne mit 7,37 folgende. Das ist die neue Genfer Übersetzung. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Und die Stelle berührt mich immer so sehr, weil ich glaube, wir alle sind ein Teil dieser unmoralischen Frau. Jeder von uns hat Sünde. Jeder von uns hat ein Leben, was zerbrochen ist, ein Herz, was zum Teil noch nicht lebt. Jeder hat diese Teile. Und ich liebe diese Frau so sehr, dass sie alles auf den einen setzt. Der lebendig macht. Entgegen der Gesellschaft, entgegen der Umstände, entgegen diesen Menschen, die verurteilen, die es besser wissen. Und auch zu denen gehören wir. Wir sind so oft diese Menschen, die verurteilen, die sich erheben, die denken, ich wüsste, was der richtige Weg ist für die und die Person. Wir sind so oft so. Und diese Frau macht sich auf entgegen dem. Sie könnte wählen, es zu verbergen. Sie könnte sich verstecken. Sie könnte eine Show spielen, gute Miene zum bösen Spiel. Sie könnte gute Taten machen und das, was unmoralisch ist, einfach in den Hintergrund drängen und in einigen Kreisen als mega gut dastehen. Und auch das machen wir so oft. Wir machen so oft gute Taten als Christen und dann verstecken wir den anderen Teil. Und in Kreisen kommen wir so oft gut weg. So oft denken die, wow, was für eine christliche Frau, was für eine bibelfundierte Frau, was für eine tolle Predigerin oder was für eine super Worshipperin. Und trotzdem gibt es diesen anderen Teil in uns. Und mein Ringen ist so sehr, wie schaffen wir als Christen diese bedingungslose Liebe? Weil die Frau hat es gewagt, weil sie in ihrem Herzen wusste, da ist einer, der mich nicht verurteilt. Da ist einer, der Leben hat für mich. Weil wenn wir weiterlesen, in Lukas 7,44 heißt es, dann wies Jesus auf die Frau und sagte zu Simon, dem Pharisäer: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und wenn man das Ganze aufs Prophetische nimmt, dieser Pharisäer, das Gesetz, auch oft wir, die wissen, wie Christsein geht, wir definieren Prophetie so oft: ich sehe, was für Sünden du hast. Ich sehe deinen Mangel. Ich habe ein Wort der Erkenntnis über den Mangel. Ich habe Unterscheidung, da ist dein Geist vom Tod noch in dir drin und so weiter und so fort. Und dann heißt es, dass diese Prophetie das aufdeckt. Also wenn der wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er es. Also wir messen Prophetie an Erkennen von Mangel. Und dann denken wir, ich helfe dir damit, indem ich es dir aufzeige, wie sündig du bist. Indem ich es dir aufzeige, dass da noch was ist, was nicht gut ist. Indem ich dir noch einen Tipp gebe, wie du davon frei werden kannst und was du machen musst, damit du besser wirst. Und das, denken wir, ist Prophetie. Ganz, ganz oft. Für Jesus, ich glaube, Jesus wusste genau, was für eine Frau das ist. Er wusste alles. Er wusste es. Aber sein Blick war so ein anderer Blick. Sein Blick war bedingungslose Liebe. Sein Blick war der Plan Gottes mit dieser Frau. Ihr Ursprungsdesign, ihr wahres Ich, für das, was sie von Gott schon immer gesetzt worden ist. Das war sein Blick. Nämlich eine Frau, die mehr liebt als andere. Eine Frau, die noch liebt, wenn andere aufhören zu lieben. Eine Frau, die gesetzt ist, zu lieben. Und ja, der Feind hat es pervertiert. Der Feind hat es umgedreht. Der Feind hat sie zur Prostituierten gemacht und ihre Entscheidung damit. Das Leben hat das aus ihr gemacht. Aber der Blick Gottes ist der Ursprungsplan. Diese Frau, die liebt mehr als alle anderen. Und das ist Prophetie. Diesen Blick zu haben, diesen bedingungslos liebenden Blick, aus allen Poren diese Liebe auszuströmen und dann zu sehen, für was jemand gesetzt ist, wie Gott die Person sieht. Das ist Prophetie. Und diese Prophetie, dieser Blick, der macht frei. Und zwar ohne Gebet, allein mit dem Blick, mit dem Bestätigen, wer man ist. Der heilt in der Tiefe, der befreit. Und dahin möchte ich kommen. Das möchte ich für die Gemeinde, diese Prophetie, diese Art von Prophetie. Weil so hat Jesus geguckt und so hat Jesus gelebt. Und wenn bedingungslose Liebe da ist, dann kann man ganz viel ansprechen, weil man weiß, man wird nicht verurteilt, man wird nicht bestraft. Aber in unseren Gemeinden ist noch so oft dieses Klima nicht. Es reicht doch nicht, es reicht so oft nicht, wie wir sind als Christen. Und das schmerzt mich so sehr. Und ich glaube auch, dass Prophetie so oft immer nur gegen außen gerichtet ist. Aber es fängt so sehr bei jedem Einzelnen an. Wieso gibt es denn Prophetie oder was ist Prophetie? Prophetie ist einfach Reden mit Gott. Dialog mit Gott. Dieser lebendige Gott verrät euch seine Geheimnisse. Das ist Prophetie. Der Freund kommt zur Freundin, der Freund kommt zum Freund und redet über sein Herz. Das ist Prophetie. Und es ist für alle, weil kein Vater redet nur mit zwei Kindern, wenn er 10 hat. Jeder kann mit Gott reden. Und das delegieren wir auch so oft in unseren Gemeinden, dass wir in die prophetischen Gebete gehen oder in die, die angeblich prophetisch sind, die fragen, ob sie noch einen Eindruck haben. Und wir verpassen diese direkte Beziehung mit Gott, weil er will mit uns kommunizieren. Und auf diese Reise gehen wir jetzt ein bisschen. Ich glaube, dass wir manchmal uns einfach viel zu viel Gedanken machen, wie Gott reden müsste. Also wir pressen sie in Vorstellungen hinein. Das und das ist Gott, so redet Gott nicht. Aber wenn er so kommt, ist es bestimmt nicht Gott. Und dann verpassen wir ihn so oft. Und das ist manchmal auch das Klima, wenn wir mit anderen unterwegs sind. Wir vergleichen uns. Ah, der kriegt immer Bilder, ich krieg nie Bilder, also ich höre Gott nicht. Also gibt's hier drin jemand, wo sagt, ich habe Gott noch nie, er hat noch nie direkt zu mir geredet, in Form von Eindrücken, Bildern, ich habe ihn noch nie direkt erlebt. Weil das haben wir manchmal, dass wir das denken und sagen. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr auf diesen Weg geht, zu entdecken, wie er mit euch ist. Und er wird mit jedem anders sein und euch nicht abhalten lassen, wenn andere ihn anders hören oder er anders mit ihnen redet. Und ich mache jetzt auch nur so ein bisschen eine Auslegeordnung, weil das ist meine Art, wie er mit mir redet, das ist aber nicht deine Art. Aber vielleicht hilft es, einfach so einen Boden zu machen, dass ihr merkt, ah, er redet, glaub schon lange mit mir, ich habe es nur nicht realisiert. Weil das größte Hindernis, glaube ich, ist der Zweifel. Also wer hat schon mal sich die Frage gestellt, das war bestimmt nicht Gott, das war meine Fantasie, meine Einbildung, das sind meine eigenen Gedanken. Das ist immer wieder, denken wir das. Das ist vor allem für die Menschen, wo Gott in Gedanken redet. Und da bin ich auch, am meisten redet Gott mit Gedanken zu mir. Ist das ganz schwierig zu unterscheiden, weil wir denken so oft, das sind wir. Aber es ist Gott. Ganz oft. Bei mir hat es angefangen mit Gebetserhörungen. Kennt ihr sicher auch. Also ihr betet und nachher passiert das, was ihr gebetet habt. Wir waren bei meinen Eltern zu Hause und haben mit 3 Kindern. Und dann hat mein Mann gemerkt, er hat den Schlüssel nicht. Wir haben dann gesucht, haben ihn nicht gefunden, aber ich hatte noch meinen Haustürschlüssel. Haben wir gedacht, wir gehen jetzt nach Hause und meine Eltern finden den schon irgendwann. Und dann waren wir im Auto und dann, wir waren ganz frischgläubig und dann hat mein Mann gesagt, du, wir könnten ja auch mal noch Gott fragen, wo der Schlüssel ist, weil er ist ja Gott, er müsste es ja wissen, wo er ist. Und dann haben wir gebeten und haben gesagt, Jesus, wo ist der Schlüssel? Und dann hatte mein Mann einfach den Gedankenblitz, wieder Gedanken. Er liegt auf dem Stock-Etagenbett oben und zwar im Leintuch drin, also im Bettlaken drin, da liegt er. Und dann haben wir meine Eltern angerufen und haben gesagt, du geh, guck, ob der Schlüssel da ist. Und er war da. Und so haben wir gemerkt, okay, er ist manchmal einfach in Gedankenblitzen Gott. Also wenn wir ihn fragen, wenn wir dem Gedankenblitz dann nachgehen, dann finden wir heraus, dass es Gott war. Also ich ermutige euch mal, diesen queren Gedanken, die einfach mal reinschießen, oder diesen Gedanken, wenn ihr fragt, einfach nachzugehen und zu überprüfen. Und ihr werdet ganz oft Gott entdecken. Eine andere Art ist in Träumen. Gott redet durch Träume. Also dass ich überhaupt zum Gebiet Prophetie gekommen bin, habe ich geträumt. Also ich habe 2 Wochen vorher gefragt, Gott, wo soll ich mich denn investieren in diesem Reich Gottes? Und dann habe ich 2 Wochen später geträumt und ich habe geträumt, dass eine Frau neben mir sitzt. Ich kannte die im Natürlichen vom Sehen her. Ich wusste nicht mal ihren Namen, aber vom Sehen her kannte ich sie. Und die saß neben mir und hat mir im Traum gesagt, du sollst ein Seminar machen, was ich gebe. Und dann bin ich wieder aufgewacht. Und dann bin ich halt am nächsten Tag zu allen Prospekten. Und ich wusste, die Seminare der Schleife haben immer die Bilder der Referenten drauf und bin alle Prospekte durchgegangen, ob die Frau denn überhaupt ein Seminar gibt, weil ich wusste das gar nicht. Und die Frau war dann auf einem Prospekt und das war der Grundkurs Prophetie. Und dann habe ich mich angemeldet und bin dahin. Und ich wusste gar nicht, was Prophetie ist. Ich habe immer Propheterie gesagt, weil ich keine Ahnung hatte. Und während dem Seminar fand ich das aber mega cool, weil die haben über das geredet, wie ich schon längst lebe. Also ich habe ja schon die ganze Zeit mit Gott geredet und ich fühlte mich wie ein Fisch im Wasser und fand das recht cool. Genau, so bin ich dahin gekommen. Also er redet durch Träume. Wir losen auch. Zum Beispiel meine Tochter ist eine leidenschaftliche Fußballerin. Und da gibt's immer so Fußballturniere. Und da war auch die Kinderkonferenz über Auffahrt. Pfingsten, Auffahrt, Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt. Nein, nicht Maria, Jesu Himmelfahrt. Okay. Maria Himmelfahrt ist im September oder so. Genau. Also über Himmelfahrt war Kinderkonferenz und Fußballturnier. Und meine Tochter, ich habe die Kinderkonferenz geleitet, das hat dann für meine Tochter sozusagen bedeutet, ich muss ja eh dahin. Sie kann auch sehr gut mit Kindern, also von dem her hätte ich mir schon gewünscht, dass sie da mitmacht. Und dann kam sie und hat gesagt, oh, gell, ich muss an die Kinderkonferenz. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich dich wäre, würde ich echt Jesus fragen, wo du hin sollst. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich ihn frage und er mir dann sagt, wo, dass ich da am allerglücklichsten bin und gut positioniert bin. Also ich würde mal ihn fragen. Und dann hat er gesagt, nee, ich frage ihn nicht. Der will sowieso das Christliche. Ich meine, Fußball ist ja nicht christlich. Nee, frage ihn nicht. Und während wir so diskutiert haben, kam der kleine Bruder. Und der kleine Bruder hatte in der Zwischenzeit, weil wir das öfter gemacht haben, gelost, hat er 6 Lose geschrieben. 3 mit Kinderkonferenz und 3 mit Fußball. Also er hatte 6 Lose in der Hand und hat dann gesagt, komm, wir lösle. Und dann hat sich meine Tochter noch ein bisschen geziert. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, du kannst ja nichts verlieren. Probier's doch einfach mal. Und dann guckst mal, ich meine, du kannst eh dann entscheiden. Ich lasse dir die Freiheit zu entscheiden. Aber probier's doch einfach mal aus. Und dann hat sie, mein kleiner Sohn hat's in einen Beutel gemacht und sie hat dann 3 Lose gezogen, weil es waren ja 6, also zieht sie 3 Lose. Und es war 3-mal Fußball! Yeah! Und ich habe so geliebt, dass es erstens 3 Lose waren, weil es war kein, also wir können ja ganz oft sagen, das ist Zufall, ne? Also habt ihr sicher auch schon gesagt, das ist nur Zufall, kann nicht Gott sein, Zufall. Also bei 3 von 6 kann man nicht mehr sagen Zufall. Also es ist so offensichtlich. Und ich habe Gott auch so sehr geliebt, weil es Fußball war, weil er kennt einfach das Herz meiner Tochter. Und er hat somit so erobert. Er hat gewusst, wow, ich bin mit ihr beim Fußball und es ist voll okay. Und darum liebe ich. Also mach mal Lose. Lose ist echt cool. Ist auch biblisch. Altes Testament haben sie oft gelost. Für alle die, die jetzt Probleme hätten, dass es nicht biblisch wäre. dann durch Prospekte redet er. Da waren die Kinder auch noch ganz klein. Da habe ich am Morgen immer gefragt, Gott, was ist heute dran für mich? Und dann habe ich den IKEA-Prospekt gesehen. Mit Liegen aufgeschlagen, so schöne Holzliegen in der Aktion, die ich 2 Tage vorher angeguckt habe und gefunden habe, die wären echt schön. habe ich den Prospekt gesehen. Und ich bin ja ganz christlich und habe dann gesagt, okay, Jesus, ich lasse mich nicht ablenken. Tut mir leid, meine Gedanken sind schon wieder abgeschweift in materielle Dinge. Bitte red nochmals zu mir, was soll ich heute tun? Und da lag dieser Prospekt wieder und immer noch. Und meine Gedanken sind wieder dahin. Und dann habe ich gedacht, okay, dann rede ich einfach mal mit Jesus darüber. Vielleicht ist es ja er. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie stellst du dir denn das vor, Jesus? Ich meine, der Kleinste war noch so wie Gregors kleinster Sohn und die anderen zwei waren irgendwie 5 und 3. Mit 3 Kindern ist echt anstrengend. Und dann meinte ich, Gott gehört zu haben, dass er sagt, hey, nimm den Kleinen ins Tragetuch, die anderen beiden an die Hand, du gehst einfach direkt in die Gartenabteilung, sonst nichts, einfach nur direkt dahin und wieder nach Hause, das schaffst du. Da habe ich gedacht, okay, du ja, okay, haben meine Kinder ins Auto gepackt, 1/2 Stunde zu Ikea, so gemacht mit den Kindern, beide Hände, Kleiner vorne, direkt in die Gartenabteilung, da stand schon eine Schlange von Menschen, die habe ich total ignoriert, bin direkt zu irgendeinem Angestellten und habe gesagt, wo sind denn diese Liegen, die in der Aktion sind? Und habe ihm sie gezeigt, dass ich habe den Prospekt mitgekommen, die. Und dann hat er gesagt, haben Sie reserviert? Und ich so, nee. Und er so, wie viel brauchen Sie denn? Und ich, 2. Und dann ging er nach hinten und kam mit dem Wägeli raus, die liegen drauf und hat gesagt, jetzt gehen Sie ganz schnell zur Kasse, weil all diese hier warten auf diese Liegen. Und ich so, yes, bin ab zur Kasse und wieder nach Hause. Das war für mich dann der Beweis, dass es wirklich Gott war. Also es war alles vorbereitet. Also er redet auch mit Prospekten und er liebt es auch, uns zu beschenken, sogar mit materiellen Dingen. Und darum, lasst euch nicht abhalten, wenn es nicht ganz so fromm daherkommt. Also Jesus ist nicht so fromm. Also probiert's einfach aus. Er redet auch über eure Gefühle. Also wenn ihr gute Laune habt und auf einmal schlechte Laune. Oder wenn ihr mega fröhlich wart und auf einmal traurig oder aus dem Nichts in Tränen ausbricht. Das hat ja immer einen Grund. Und da würde ich jedes Mal Jesus fragen. Ich würde ihn fragen, wieso bin ich vorher fröhlich gewesen und jetzt traurig? Wieso breche ich in Tränen aus, Jesus? Was bedeuten diese Tränen? Also, dass ihr alle Dinge, wo ihr merkt, irgendwas passiert mit mir, dass ihr die nehmt für einen Dialog mit eurem Freund. Weil um das geht es, Jesus, um Beziehung. Und in der Beziehung macht man nichts anderes, als immer wieder mal miteinander zu kommunizieren. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Ehe, wo man nicht mehr reden kann miteinander. Das ist Nebenherleben. Und das ist bei Jesus auch so. Ich glaube, wir leben so oft neben ihm her. Wir tun ganz viel für ihn. Aber Beziehung haben wir nicht. Also wenn, dann nur eine Geschäftsbeziehung. Und er sehnt sich so sehr danach, dass wir leben mit ihm. Und da gibt es zig Gelegenheiten im Alltag, wo wir wie innehalten können und ihn fragen können. Und wenn wir nicht so die Frager sind, wo wir fühlen können, also es geht ja manchmal auch nur darum, das Gefühl ihm zu geben und einfach irgend in einer Form zu kommunizieren, was bedeutet das jetzt, Jesus? Kannst du es mir erklären? Also zu ringen mit ihm auch, so wie ein Jakob das getan hat. Nicht loszulassen, bis er uns segnet. Dass wir wie hartnäckig dranbleiben, herauszufinden, wie wir ticken und wie er ist mit uns. Weil das ist sein größter Wunsch. Dann redet er auch durch Düfte. Das kennt ihr sicher von früher. Also stellt euch mal vor, ihr betretet einen Raum und der riecht, wie es bei Oma gerochen hat. Was passiert dann mit euch? Also ihr werdet, wenn die Oma nett war, dann kommt ein ganz wohliges Gefühl. Und das kann auch eine Form sein, wie Jesus redet. Er sagt dann, hier ist ein Ort, wo man sich wohlfühlen kann. Diese Atmosphäre ist geprägt von Annahme und Liebe zum Beispiel. Hingegen, wenn die Oma nicht so nett war, dann redet Gott dann anders. Hier ist ein Ort der Kontrolle und wo man nicht genügen kann, weil so habt ihr euch immer bei Oma gefühlt. Also er redet auch durch Düfte oder durch Töne. Das gibt's auch, dass ihr irgendeinen Klang hört und ihr merkt, er erinnert mich an was. Das passiert manchmal bewusst. Wir wissen, an was er mich erinnert. Und manchmal passiert es auch unbewusst. Aber wir werden wieder versetzt in dieses Gefühl hinein. Und da ist auch immer eine Tür, die Gott öffnet, um mit ihm darüber zu reden. Was sagst du mir mit dem Jesus? Ganz oft will er da auch heilen, weil ganz viele so Geräusche und Gerüche sind gekoppelt, oft auch mit schwierigen Situationen. Aber das sind so Türen, die Gott öffnet und dann möchte er reinkommen und heilen. Darum versucht herauszufinden, wie ihr mit ihm kommunizieren könnt. Und lasst nicht locker, bis ihr es herausfindet. Und es entwickelt sich auch. Also am Anfang habe ich immer, ich habe noch nicht so viel Bibel gelesen und ich wollte natürlich unbedingt Bibelverse. Und dann habe ich ihn gebeten, dass ich Bibelverse kriege und dann habe ich sie immer auf dem Laufband gesehen. Also ich habe dann ein inneres Bild gehabt mit einem Laufband und da stand der Bibelvers. Voll cool, ich hatte dann immer Bibelverse. Ja, schon. So in christlichen Kreisen ist das oft beeindruckend. Und dann hat es auf einmal aufgehört. Das fand ich nicht so toll. Und ich habe ihn dann gefragt, wieso hörst du auf? Es war toll. Und dann hat er gesagt, es wurde mir ein bisschen zu automatisch. Und da habe ich gemerkt, ja, genau. Er war da für mich nicht mehr mein Freund, den ich gefragt habe, sondern er war wie ein Cola-Automat. Kannst du mir mal einen Bibelvers geben? 2 Fränkler rein, Bibelvers raus. Und das ist ja nicht Beziehung. Also hat er aufgehört. Und das Gute daran, er hat es nicht weggenommen. Also das kann auch Chrissy bestätigen, weil ich Bibel gelesen habe, hat der Heilige Geist wie so ein Depot angelegt und er kann jetzt anders darauf zurückgreifen. Und das ist auch mega cool. Also es entwickelt sich. Und seid nicht böse, wenn eine Art, wie ihr ihn immer gehört habt, auf einmal wegbricht. Es ist sozusagen eine Beförderung. Also es ist kein Verlust, sondern eine Beförderung. Genau, also das so ein paar Beispiele. Ich habe die Zeit null im Griff. Sorry. Wie viel etwa? 5 Minuten, okay, super. Dann eine andere Frage ist ja immer so, ganz oft fragen wir dann Gott natürlich Dinge, damit wir Dinge gut tun können. Also wir sind ja vor allem in diesem europäischen deutschsprachigen Gebieten sehr, sehr leistungs-, arbeits- und auftragsorientiert. Und so kann sich dann eine Beziehung ja auch entwickeln. Also dass ich dann anfange mit Gott zu reden, aber schlussendlich ist es dann ja nur, dass ich wissen will, was ich tun muss, darf, soll. Oder dass er mir Dinge gibt, dass ich gut dastehe, also dass beweisbar ist, dass er hinter mir steht und so. Und das, also mir ist das passiert, weil das Prophetische funktioniert oder prophetisch dienen funktioniert recht gut, weil der Heilige Geist nimmt die Gabe nicht weg. Also ich kann super prophetisch dienen mit dem Heiligen Geist, aber ich kann keine Beziehung haben zum Heiligen Geist. Also ich kann dann trotzdem prophetisch dienen, aber es ist nur noch wie ein Arbeitsverhältnis. Also meine Beziehung ist dann wie abgerutscht in ein Tun, in ein Wirken gegen außen, in ein Leisten. Und wo ich das realisiert habe, ist mir so schwer geworden um mein Herz. Weil ich bin leistungsorientiert groß geworden. Ich arbeite auch für mein Leben gern. Also es macht mir Freude. Aber ich bin immer in der Gefahr, dass ich tue und ich bin. Also dass ich mich ein Stück verliere, auch wer ich bin mit Jesus, eigentlich verliere, weil ich tue. Und das passiert so oft. Und da habe ich echt geweint mit Jesus. Und es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich dich und deine Beziehung eigentlich ein Stück weit missbrauche, um wieder super gut zu funktionieren. Und ich weiß, dir geht es überhaupt nicht darum. Also in allererster Linie glaube ich zutiefst, dass es Gott darum geht, dass er sein Herz mit uns teilen will. Und zwar auftragsfrei. Einfach für unser Sein. Und dass er ganz oft einfach uns sagen will, wie er uns sieht. Und das habe ich gestern schon gesagt, Jesus hat das auch gebraucht. Bevor er gegen außen tätig geworden ist, hat Gott Vater zu ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Bevor er irgendwas getan hat. Und das verlieren wir so oft, weil wir das Tun so höher werten als das Sein. Aber ich glaube, das ist auch eine Krankheit, die der Leib hat. Ich glaube, nur wenn wir jeden Tag diese Begegnung und diese Berührung haben, wenn wir hören, wie er uns sieht, wie er uns liebt, was für Freude er uns hat, dann werden wir gefüllt und dann wird es aus all unseren Poren strömen. Und dann ist auch Evangelisation was ganz Einfaches, weil es einfach strömt aus uns heraus. Hingegen wir rennen lieber auf die Straße und erzählen Gott von den Menschen, aber haben selber noch nicht gehört, dass er uns liebt. Und dann wird etwas nicht authentisch, dann verlieren wir etwas. Und das ist auch so ein Bein, was wir immer wieder gestellt kriegen. Immer dieses Tun und dieses Funktionieren. Und er liebt es, uns zu sagen, wer wir sind. Und das finde ich auch so schön bei dieser Stelle im Petrus, im Matthäus. Matthäus 16, da fragt ja Gott, wer glaubst du, bin ich? Und ich glaube, das stellt er euch auch wieder mal immer wieder die Frage, wer glaubst du, bin ich? Also wer glaubt ihr, ist Gott? So ganz real in eurem Leben, wer ist er? Und Petrus antwortet, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und das finde ich so cool, weil der hat mit Jesus gelebt, jeden Tag. Ich meine, er hätte echt wissen können, müssen, sollen, wer Jesus ist. Auch wir, ganz viele leben jeden Tag mit Jesus. Und ich glaube trotzdem, dass wir immer wieder eben den Vater brauchen im Himmel, der uns offenbart, wer Jesus ist. Jeder von euch braucht Offenbarung, wer Gott ist, wie Gott mit ihm ist. Da kann kein Priester, kein Prediger, kein Hauskreisleiter kann euch das abnehmen. Ihr braucht Offenbarung, wer Gott ist. Und wenn ihr das macht, dann, wenn wir Simon Petrus angucken, dann heißt es von Jesus, deshalb sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Und da kommt die Berufung des Petrus. Und jedes Mal, wenn wir uns ausstrecken nach, wer bist du Gott? Offenbar dich mir. Wird er uns auch sagen, wer wir sind. Das geht immer zusammen. Und dafür redet Gott mit uns zu sagen, wer wir sind. Und aus diesem heraus fließt dann alles. Und zuallererst seid ihr Geliebte, gewollt, begabt, befähigt. Und zwar jeder ganz individuell. Findet das heraus, wer ihr seid mit Gott, dass er euch sagt, wo ihr ganz speziell seid. Weil es gibt keinen anderen als dich, der du jetzt so bist auf dieser Welt. Keine Kopie, nichts. Das ist so cool. Genau. Okay, ich bete. Und Jesus, ich danke dir so, so sehr. Bist du ein Beziehungsgott? Und geht es dir so sehr ums Sein? Ich danke dir, haben wir einen Gott, der so nah ist und trotzdem auch so heilig. Dass du so alles bist. Und wir wollen dich einfach ergründen, erforschen, kennenlernen. Wir bitten dich, dass du dich uns offenbarst, jedem ganz persönlich. Wer bist du Gott? Wie bist du Gott? Und ich danke dir auch, dass du uns immer wieder sagst, dass wir die geliebten Söhne, die geliebten Töchter sind, dass du Wohlgefallen hast an uns, dass du uns bedingungslos liebst. Ich bitte dich um deinen Blick dieser Liebe, deinen Blick, den du auch auf diese Frau hattest. Wir sind diese Frauen, Jesus. Wir sind diese Männer, wo ein Teil noch zerbrochen ist. Wir bitten dich um diesen Blick. Wir bitten dich um diese Pläne von dir, dass du sie aussprichst über uns, dass wir sie fühlen, dass wir bestätigt sind, wer wir sind in dir, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns flutest. Flutest mit Annahme. Flutest mit deiner Liebe, deiner Erkenntnis. Deinen Geheimnissen. Wir brauchen dich, du Freund, du Heiler, du Befreier. Amen.